Ja, und wenn die Banken dann das Vertrauen in ihre eigenen Kredite verlieren, dann ist Krise. Dazu, dass es überhaupt zur Krise kommt, hat es die Euro-Konstruktion nicht gebraucht, obwohl sie eine Menge dazu beigetragen hat. Das habe ich jetzt gerade erläutert. Aber Krise und Überakkumulation, die gibt es überall in der Weltwirtschaft. Auch die Amerikaner, auch die Briten, auch die Japaner sitzen auf jeder Menge schlechter Schulden und haben auch viel zu viel Kapital in die Welt gesetzt, als dass es sich noch lohnen würde. Aber dass die Krise Teile eines Währungsraums auseinandersortiert, dass die Krise Länder an die Schranke des absoluten Bankrotts bringt, davon war vorhin die Rede. Länder, die im eigenen Geld wirtschaften, können eigentlich gar nicht absolut bankrott gehen. In Europa schon. Dass eine Krise überhaupt die Frage aufwirft, bricht der Währungsraum zusammen, das hängt an der Euro-Konstruktion. Das verdankt sich der Trennung von Geld oder der Trennung der Geldhoheit von den Ländern, die in ihm wirtschaften, und der Trennung des Kredits der einen und der anderen Länder, die in dem Geld wirtschaften. Denn das ist ja die Besonderheit. Ein Geld sollen sie haben, aber verschiedene Kreditwürdigkeit als Nationen.
Das verstehe ich nicht. Wenn sie ein Geld haben, dann haben sie auch einen Kredit. Also der Zivilgeld ist auch ein anderer als der Deutschen.
Naja, das ist jetzt eben. Ja, da muss ich jetzt aber schon erstmal drauf beharren auf dem Punkt. Ich will deinen Einwand überhaupt nicht ablehnen im Sinn von, das wäre nicht so. Wenn Nationen, deine Rede, in einem Geld wirtschaften und Geld, wie ich vorhin gesagt habe, gar nichts anderes ist als praktisch der Ausdruck des Zustands des Finanzkapitals in dem jeweiligen Land, dann sind Länder, die in einem Geld wirtschaften, hängen auch kreditmäßig aneinander. Und deswegen ja die Sorge, wenn Griechenland ausscheidet, wenn womöglich darüber das Vertrauen in die absolute Irreversibilität des Euro verloren geht, dann auch Spanien und Italien ausscheidet, dann ist auch der deutsche Kredit kaputt. Jawohl, das ist die Sorge. Aber erstmal muss man ja noch was anderes festhalten, nämlich sie wirtschaften zwar im selben Geld, sie teilen also, was das Geschäftsmittel ihrer Nationen betrifft, und sei Brauchbarkeit, sei Festigkeit, sei Zuverlässigkeit, da teilen sie das Schicksal des Kredits in ganz Europa. Aber als Nationen haben sie deswegen, weil die Staatsschulden immer noch nationaler Besitz bleiben, zugleich eine ganz verschiedene Kreditwürdigkeit. Das ist ja jetzt der interessante Widerspruch. Weil sie immer noch als konkurrierende Nationen sich ein Geld teilen, haben sie auf der Seite des Geldes ihr Schicksal zusammengeworfen. Alle Mitglieder hängen davon ab, dass der Euro stabil ist. Und alle Mitglieder erleben, wie groß oder klein ihr Geldmacht ist, danach, ob der Euro Wert verliert oder nicht. So weit, so gut. Aber nach der Seite der Staatsschulden hin, also der Staatshaushalte und ihrer Pflichten, bleiben die Schulden nationaler Besitz. Obwohl im Geld alle Schulden miteinander die Qualität des Geldes ausmachen und die Qualität dieser Schulden die Qualität des Geldes ausmacht, bleiben die Staatsschulden der Griechen was anderes als die Staatsschulden der Deutschen. Und wir erleben jetzt die Situation, dass in dieser Krise sich ergibt, dass die Deutschen sich immer billiger verschulden können. Also nach allen Maßstäben der Finanzmärkte immer kreditwürdiger werden. Jetzt praktisch überhaupt keine Zinsen mehr bezahlen. Inzwischen gibt es deutsche Anleihen, da muss der Anleger dem deutschen Staat Geld geben, damit er es Geld in die Form bringen darf. Ihr habt ja schon mal gehört, es gibt negative Zinsen, die auf deutsche Anleihen gezahlt werden. Und gleichzeitig findet auf der Seite der Griechen statt, dass sie überhaupt keinen Abnehmer ihrer Schulden mehr finden. Und wenn man jetzt fragt, zu welchem Preis griechische Schuldpapiere am Finanzmarkt gehandelt werden, dann kriegst du gesagt, gestern waren es 35% im Jahr. Also das ist 35%, das ist, wenn schon emittierte Papiere weiterverkauft werden, dann kriegen sie halt irgendeinen Preis. Und jetzt finden sich nur noch Käufer, wenn sie diese, sagen wir 100 Euro Griechenschulden so billig kriegen, da stehen natürlich bloß 8% drauf. Aber wenn man dafür bloß 60% von der Stammsumme zahlen muss, um die Schulden zu kriegen, ergibt sich eine Rendite von, sagen wir, 35%. So, das ist das, wovon ich jetzt rede. Wir haben die besondere Situation durch die Trennung der Geldhoheit von den Nationen und die Trennung der nationalen Schulden vom Geld, dass in der Krise Nationen vollkommen kreditunwürdig werden, das Geld aber eigentlich überhaupt keinen Schaden erleidet bisher. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang ich den Satz vorhin aufgebracht habe. Ich werde die Stelle schon wieder finden. Aber so viel zu dem Einwand von vorhin, ja. Zu dem nächsten Gedanken komme ich gleich, dann nämlich, wenn die merken, Rettung ist wirklich nötig. Rettung ist nicht bloß wünschenswert, sondern unvermeidlich. Also der Punkt vorhin war, für die Besonderheit dieser Krise, dass nämlich eine Krise nicht nur Kapitalisten ruiniert, sondern Staaten, dass sie nicht nur den Geldwert beschädigt, sondern also das Geld entwertet, billiger macht, sondern eine Geldordnung zerstört, zu zerstören droht. Das liegt an der europäischen Konstruktion. An eben dem, dass konkurrierende Nationalstaaten sich in ein Geld teilen. Dass sie mit einem Geld wirtschaften, aber die Konkurrenz nicht aufhören. So, und jetzt war ich gewesen bei einem Ergebnis dieser Konkurrenz, nämlich die einen akkumulieren Wachstum, die anderen akkumulieren Schulden. Durch die Konkurrenz der Nationalstaaten im gemeinsamen europäischen Geld. So denunziert eigentlich die Entwicklung in letzter Instanz die Krise, die Währungsunion als ein Schönwetterprojekt, als eine Schönwetterkonstruktion. Oder anders, die Entwicklung deckt die Lebenslüge der Währungsunion auf. Nämlich, man könnte in einem Geld wirtschaften, also in einem Statthalter des Kredits von ganz Europa und trotzdem konkurrierende Nationen bleiben. Dass das ein Problem ist, haben die übrigens, kann man auch so sagen, von Anfang an gewusst. Die ganzen Maastricht-Kriterien waren eigentlich ein Eingehen auf den Punkt. Nämlich, ja, das gemeinsame Geld ist Ausdruck erfolgreicher kapitalistischer Bewirtschaftung der konkurrierenden Standorte. Dann dürfen aber die Standorte auch nicht erfolglos konkurrieren. Dann darf keiner erfolglos sein. Ein schöner Widerspruch, man will konkurrieren, aber keinen Erfolglosen dabei haben. Dazu war dann die Vorschrift, natürlich dürfen die europäischen Staaten Schulden machen, und das müssen sie auch, aber nur gute Schulden. Und wie sollte gewährleistet sein, dass sie gute machen? Nie mehr als 3% des Bruttosozialprodukts. Auch das ist ein Widerspruch zum Schuldenmachen. Weil Schuldenmacherei ist eine Geschichte, die machen Staaten, damit sie kapitalistisch potenter werden. Die machen Staaten zum Zweck ihres Wachstums. Und insofern ist 3% manchmal sowieso zu viel, wenn es nämlich zu keinem Wachstum führt. Und manchmal sind 5% und 7% nicht zu viel, weil sie die Nation flott machen und in der Konkurrenz voranbringen. 3% ist also sowieso schon eine Geschichte, das soll ein Garant dafür sein, dass es nur gute Schulden sind. Tatsächlich war diese Vorkehrung eine, die war einfach gar nicht einzuhalten darüber, dass die Staaten halt konkurriert haben und manche darüber in Geldnot geraten sind, andere gar nicht.